Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Fällt irgendwie in die Kategorie kaum zu glauben, aber wahr. Seit 2017 durfte der Bundesnachrichtendienst Journalisten im Ausland abhören. Heute hat das Bundesverfassungsgericht dazu ein Grundsatzurteil gesprochen und wie das ausfiel, da reden wir gleich drüber, hier bei Medias Res. Außerdem beschäftigen wir uns damit, warum regierungskritische Popsongs in Polen verschwinden und warum eine Rundfunkbeitragserhöhung von 86 Cent die Nerven aller Beteiligten immer noch blank liegen lässt. Das bis 16 Uhr bei uns, hier bei Medias Res. Dass der Bundesnachrichtendienst in Deutschland nicht einfach so Journalistinnen und Journalisten abhören kann, ist irgendwie selbstverständlich. Was aber kaum jemand weiß, im Ausland war das bislang anders. Lauschangriffe des Bundesnachrichtendienstes auf Journalisten im Ausland waren nämlich seit einer Gesetzesnovelle von 2017 legal. Verbände wie Reporter ohne Grenzen und Netzwerk Recherche hatten dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und heute Recht bekommen. Klaus Hempel fasst die Entscheidung zusammen.
Geklagt hatten unter anderem mehrere ausländische Investigativjournalisten. Sie befürchten, dass ihre Telekommunikations- bzw. Internetdaten vom deutschen Auslandsgeheimdienst BND abgeschöpft werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, sie und alle anderen ausländischen Staatsbürger, die im Ausland leben, können sich ebenfalls gegenüber deutschen Behörden wie den BND auf die deutschen Grundrechte berufen. Das war höchstrichterlich bisher nicht geklärt und ist eine sehr wichtige verfassungsrechtliche Grundsatzentscheidung. Dass der BND ohne konkreten Anlass im Ausland Telefonate, E-Mail-Kommunikation und dergleichen abschöpft, haben die Verfassungsrichter grundsätzlich gebilligt. Dies sei wichtig für die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands. Dies müsse mit Blick auf die Grundrechte der Betroffenen aber in verhältnismäßiger Weise geschehen. Dafür reichen die derzeitigen Vorschriften bei weitem nicht aus, so die Richter. Erforderlich sei eine deutlich bessere Kontrolle des BND durch ein eigenständiges, unabhängiges Organ. Daten an ausländische Partnerdienste dürfe der BND nur in besonders wichtigen Fällen weitergeben, etwa wenn es darum geht, einen Terroranschlag zu verhindern. Der Gesetzgeber muss nach dem Urteil bis spätestens Ende nächsten Jahres die Vorschriften ändern.
Klaus Hempel war das. Ein Urteil mit Bedeutung gerade für diejenigen, die Informationen recherchieren, die nach Meinung einiger Regierungen vielleicht nicht an die Öffentlichkeit sollen. Sprechen wir drüber mit einem, der sich mit solchen sensiblen Recherchen auskennt, dem Leiter des Investigativressorts bei der Zeit, Holger Stark. Guten Tag.
Hallo Frau Kitt.
Herr Stark, welche Bedeutung hat das Urteil gerade für den investigativen Journalismus?
Ich halte das für einen strahlenden Sieg für die Pressefreiheit, weil die Karlsruher Verfassungsrichter die überragende Bedeutung der Pressefreiheit betont haben und eben festgestellt haben, dass sie universell gilt, global, also auch in anderen Ländern, jedenfalls wenn es den deutschen Staat betrifft. Das hatten wir so in dieser Form nicht und deswegen ist die symbolische Strahlkraft davon groß. Ob es im Alltag so wahnsinnig viel verändern wird, das wage ich zu bezweifeln, weil es ja am Ende des Tages nicht nur die Deutschen sind, die abhören, sondern ganz andere Länder, von der NSA angefangen, aber auch über Geheimdienste in China, Iran, Israel, in anderen Staaten insgesamt, sodass also die Gefahr, die da draußen lauert, vielfältig ist. Aber für Deutschland ist es ein guter Tag.
Das heißt aber, dass sich durch das Urteil ganz praktisch in der Arbeit für Investigativjournalistinnen und Journalisten eigentlich nichts verändert hat.
Sie müssen immer davon ausgehen, wenn Sie rausgehen, im Ausland recherchieren, da mit Leuten, mit Quellen reden, seien es Regierungsbeamte, seien es aber auch Informanten, die vertrauliche Informationen weitergeben wollen, dass sie abgehört werden, weil es einfach zu viele Akteure gibt, in denen die Standards, die das Verfassungsgericht jetzt für Deutschland definiert hat, leider nicht gelten. Und trotzdem ist das natürlich ein starkes Signal, weil es einfach nochmal festhält, wie wichtig eine freie, eine unabhängige Presse ist, wie wichtig auch investigativer Journalismus ist. Das haben die Richter ja deutlich und explizit betont, dass Berufsgruppen wie die Journalisten einen gesonderten Schutz hier genießen dürfen. In der Praxis ist jeder Reporter gut beraten, wenn er doppelt und dreifach aufpasst und sich schützt.
Das Urteil betrifft ja tatsächlich nicht deutsche Staatsangehörige im Ausland, sondern nur ausländische Journalisten im Ausland. Nur die durften bislang abgehört werden. Wie genau wurden diese Journalisten und ihre Informantinnen und Informanten denn durch die Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes gefährdet?
Naja, für Journalisten, Investigative zumal, ist es natürlich immer interessant, wenn man ein Geheimdienstler ist, ihnen zu folgen, sich gewissermaßen als heimlicher Trittbettfahrer ranzuhängen. Investigative Journalisten versuchen immer einen guten Zugang zu Themen zu kriegen. Das heißt, dass sie einen hochrangigen Regierungsbeamten oder einen Minister sprechen können, der möglicherweise etwas Vertrauliches zu erzählen hat. Sei es, dass sie mit Whistleblowern arbeiten, die geheime Informationen weitergeben. Und das ist für jeden Geheimdienst dieser Welt wahnsinnig attraktiv, da heimlich mitzulesen. Und genauso ist es für jeden Reporter dieser Welt extrem gefährlich. Das beginnt damit, dass wenn es sich rumspricht, dass wenn man mit Journalisten redet, dass diese Informationen womöglich beim Geheimdienst landen und endet in Regionen wie Afghanistan oder Pakistan, wo es tödlich sein kann, wenn Reporter im Rufe stehen, dass die Informationen 1:1 bei Geheimdiensten landen. Insofern ist das auch da wieder die symbolische Bedeutung groß. Es wird sicherlich den einen oder anderen Kollegen, weiß ich nicht, der New York Times oder das Guardian auch im Ausland etwas konkreter schützen. Aber da gilt es, was wir vorhin besprochen haben. Es gibt noch viele andere Akteure, die da im Zweifelsfall trotz allem mitlauschen werden.
Recherchen sind ja auch immer wieder ein Ergebnis internationaler Kollaboration von Journalistinnen und Journalisten. Gab es da bei Ihnen auch schon einmal Recherchen, die durch den Lauschangriff des BND gefährdet wurden?
Also ich erinnere mich, dass ich mehrfach von Geheimdienstlern gewarnt worden bin vor Auslandsreisen, dass ich aufpassen soll, was ich am Telefon erzähle. Auf die Nachfrage, ob das nur allgemeine Warnungen sind oder ob es da um etwas Konkretes ging, hieß es ganz präzise, ganz konkret, ich solle aufpassen. Und ich erinnere mich noch gut an die Affäre einer Spiegelreporterin, die in Afghanistan unterwegs gewesen ist und dort mit einem hochrangigen Regierungsmitglied der afghanischen Regierung gesprochen hat. Und diese Informationen schlussendlich auch beim BND landeten. Damals ging es um E-Mail-Austausch. Das heißt also, so sehr der BND in der Vergangenheit versichert hat, dass er versucht, sich ganz sauber zu benehmen und Journalisten auszusortieren, so wenig ist es in der Praxis gelungen.
Wie haben Sie sich damals vor Abhöraktionen technisch geschützt? Was empfehlen Sie da? Sie haben ja eben gesagt, das Risiko ist auch immer noch nicht vorbei, eben durch ausländische Geheimdienste, die weiterhin mithören.
Jeder Reporter sollte so gut es geht versuchen, auf verschlüsselte Kommunikation auszuweichen. Das heißt also Apps wie zum Beispiel Signal zu nutzen, verschlüsselte Chat-Programme wie Java zu nehmen. Und gleichzeitig gilt aber natürlich auch, dass wenn Sie mit Quellen reden, dass wenn Sie Anfragen lancieren, Sie nicht von vornherein immer nur verschlüsselt kommunizieren können. Nicht jeder hat diese Art von verschlüsselten Apps. Nicht jeder ist bereit, sich darauf einzulassen. Manchmal müssen Sie Leute überhaupt erst kontaktieren, ohne dass Sie wissen, ob Sie bei den richtigen Quellen landen. Das heißt also, das offene Telefonieren, das offene Mailen, das offene Chatten gehört für jeden Reporter zum täglichen Handwerkszeug. Da ist es einfach ganz oft nicht möglich, auf Verschlüsselung zu setzen. Insofern bin ich sehr froh, dass die Verfassungsrichter hier nochmal ein ganz deutliches Zeichen gesetzt haben.
Sagt der Leiter des Investigativressorts der Zeit, Holger Stark, über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Lauschangriff des Bundesnachrichtendienstes auf ausländische Journalisten im Ausland für rechtswidrig erklärt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Disneys Streaming-Chef Kevin Mayer, der wollte eigentlich Disney-Chef werden, also Disney-CEO. Das hat leider nicht geklappt, der Job ging an jemand anders und deswegen ist er nun zur umstrittenen Videoplattform TikTok gewechselt und dort nun neuer Geschäftsführer geworden. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Katharina Wilhelm berichtet über die Hintergründe.
Mayer hatte sich zuletzt um den Aufbau des neuen Streaming-Services Disney Plus gekümmert, mit dem der Mickey-Maus-Konzern erstmals in das Streaming-Geschäft eingestiegen war. Eigentlich hatten Analysten Mayer deswegen zum sicheren Kandidaten als Nachfolger von Disney-Chef Bob Iger gesehen. Doch den Posten bekam dann Bob Chapek, der die Themenparks wie Disneyland geführt hatte. TikTok ist eine vor allem unter Jugendlichen populäre, aber auch umstrittene Videoplattform. Nutzer können dort kurze Clips anschauen und selbst kreieren. Meist handelt es sich dabei um Comedy- oder Tanzvideos. TikTok gehört zum chinesischen Technologieunternehmen ByteDance. In den USA gibt es immer wieder Kritik an der Plattform, dass dort zum Beispiel politische Inhalte gefiltert werden. TikTok hatte den Vorwurf der Zensur zurückgewiesen.
Katharina Wilhelm aus den USA über den Wechsel des ehemaligen Disney-Streaming-Chefs Kevin Mayer zur Videoplattform TikTok. Ein weiteres Kapitel in der scheinbar unendlichen Geschichte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags wird möglicherweise in Sachsen aufgeschlagen. Es geht um 86 Cent. Denn nach 11 Jahren sollte der Beitrag zum neuen Jahr erstmals wieder angehoben werden. Und zwar auf 18,36 Euro statt 17,50 Euro. Darauf hatten sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder im März geeinigt. Durchgeht diese Änderung aber nur, wenn auch alle Landesparlamente zustimmen. Und genau da wackelt es gerade. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Sachsen. Und dorthin blicken wir mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau.
Als im vergangenen Jahr in Sachsen gewählt wurde, verloren CDU und SPD viele Stimmen, während die Grünen deutlich zulegten. Deshalb sind die Grünen inzwischen auch Teil der sächsischen Landesregierung und haben mehr mitzureden, zum Beispiel was die Medienpolitik und damit auch den Rundfunkbeitrag angeht. Claudia Meicher, medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion und Vorsitzende des Wissenschafts- und Medienausschusses, will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken.
Es ist seit vielen, vielen Jahren der Beitrag nicht erhöht worden. Und es braucht jetzt, um diese Entwicklungsgarantie zu geben, auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir sehen, wie wichtig geprüfte Informationen sind, auch diese Entwicklung weiter möglich zu machen.
Die sächsischen Grünen sprechen sich genauso wie die SPD dafür aus, den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro auf 18,36 Euro zu erhöhen. So wie das die Expertenkommission kennt, den Bundesländern empfohlen hat. Damit schließen sie sich ihrem Landeschef an. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte sich bei einem Treffen der MinisterpräsidentInnen im März für eine Erhöhung ausgesprochen. Das Statement der Staatskanzlei.
Die jetzige Anpassung ist die erste seit 10 Jahren und liegt deutlich unter den Prognosen. Das ist nur durch konsequente Reformbemühungen der Anstalten möglich.
Erhöhung ja, aber unter Sparauflagen und Selbstverpflichtungen der Sender, hieß es also im März aus der sächsischen Staatskanzlei. Aber nun gibt es doch Gegenwind, und zwar aus Kretschmers eigener Fraktion. In der CDU gebe es erhebliche Vorbehalte, sagt der medienpolitische Sprecher Andreas Nowak.
Das sind zum Teil natürlich die Vergütungs- und insbesondere auch die Pensionsstrukturen, die da eine Rolle spielen. Wenn also Durchschnittsvergütungen von 8.000, 9.000 Euro bei den Redakteuren angegeben werden, das kann man dem Geschäftsbericht ja entnehmen. Oder eben auch diese Deckungsstocklücke von 2,9 Milliarden Euro, die existiert für die Erfüllung der Pensionen in Altverträgen. Das sind so Themen, das versteht der Bürger auf der Straße nicht und das wiederum verstehen wir auch. Und diese Themen sind intensiv bei uns in den Wahlkreisbüros präsent.
Wo die CDU, die lange Jahre in Sachsen alle oder fast alle Direktmandate gewinnen konnte, zuletzt verloren hatte. Am stärksten an die AfD, die in Sachsen zweitstärkste Fraktion ist. Aus der Ablehnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit auch jeder Gebührenerhöhung hat auch der extrem rechte sächsische AfD-Landesverband nie einen Hehl gemacht. Mit der Konkurrenz zur AfD aber habe die Skepsis in seiner Fraktion nichts zu tun, sagt Unionspolitiker Nowak. Ihm und anderen Abgeordneten gehe es auch um Äußerungen einzelner ARD-Journalisten wie die des Monitor-Chefredakteurs Georg Restle, und auch um die aktuelle wirtschaftliche Situation durch Corona.
Und deswegen hat meine Fraktion sich noch nicht positioniert. Wir betrachten das weiter, wir untersuchen das, bilden uns eine Meinung und werden die dann zu gegebener Zeit veröffentlichen.
Bis wann sich die Fraktion, deren Mitglied auch der Abgeordnete und Ministerpräsident Michael Kretschmer ist, festlegen will, ist nicht bekannt. Allerdings wollen sich die MinisterpräsidentInnen schon im nächsten Monat wieder mit dem Rundfunkbeitrag befassen. In jedem Fall gerät die CDU-geführte sächsische Staatskanzlei durch das Verhalten der eigenen Fraktion nun unter Druck. Und zwar auch, weil Oliver Schenk, der Chef der Staatskanzlei, die Medienpolitik aller unionsgeführten Länder koordiniert. Und schon das Nein eines Bundeslandes würde das Aus für den Vertrag bedeuten, wie zum Beispiel von Sachsen-Anhalt, wo sich im Moment im dortigen Landtag alle Fraktionen bis auf die Grünen gegen eine Erhöhung aussprechen. Auch wenn sich unter anderem in Teilen der Union gerade Widerstand dagegen formiert, wäre eine Ablehnung das falsche Signal, heißt es bei der sächsischen SPD zur aktuellen Diskussion innerhalb der CDU. Noch deutlicher wird da die grüne Medienausschussvorsitzende Claudia Meicher.
Ich glaube, wir sollten nicht denjenigen hinterherlaufen, die generell in Frage stellen, ob Qualitätsjournalismus, ob öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ob unabhängige Medienberichterstattung der entscheidende Punkt in unserer Zeit ist. Und deswegen werbe ich sehr dafür und wir werden uns weiter damit befassen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch der Rundfunkbeitragserhöhung zustimmen werden.
Im Sächsischen Landtag bräuchte es dazu 60 Stimmen, 7 mehr hat das schwarz-grün-rote Regierungsbündnis. Allerdings stellt die momentan zögerliche Unionsfraktion alleine 45 Landtagsabgeordnete. Ohne deren Zustimmung, daran ändert auch eine positive Tendenz bei der oppositionellen Linke nichts, hätte die Beitragserhöhung keine Chance im Sächsischen Landtag.
Bastian Brandau über möglichen Widerstand aus Sachsen gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent. Wahrscheinlich hat ja jeder und jede so einen regierungs- oder gesellschaftskritischen Song, der ihn oder sie so durch seine Zeit begleitet hat. Einer, den ich am meisten gehört habe, das war auf jeden Fall Dear Mr. President von der US-amerikanischen Sängerin Pink. Ziemlicher Charthit war das damals, 2006. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Titel wie dieser stürmt von einem Tag auf den anderen die Hitparaden des Landes und ist dann plötzlich weg. Online gelöscht, verschwunden von der Bildfläche. So ging es jetzt einem regierungskritischen Song in Polen. Bei einem Musikwettbewerb des öffentlichen Radiosenders Troika gewann ein Song, der den mächtigen Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, kritisiert hat. Nach seinem Sieg verschwand er dann aber von der Internetseite des Senders und aus der Liste der Sieger. Florian Kellermann berichtet.
Der polnische Popmusiker Kazimierz Staszewski macht gern Lieder, in denen er Politiker durch den Kakao zieht. Diesmal hatte er es auf den derzeit mächtigsten Mann in Polen abgesehen, auf Jarosław Kaczyński, den Vorsitzenden der Regierungspartei PiS. Die Hörer haben das Lied am Wochenende von Null gleich auf Platz 1 der Hörer-Hitparade gewählt, so berichten polnische Medien. Dann verschwand die Hitliste plötzlich von der Internetseite des Senders Trójka, dem dritten Programm des öffentlichen Radios in Polen. Eine Zensurmaßnahme der Programmdirektion, darin sind sich die Kommentatoren einig. Der langjährige Moderator der Hitparade nahm aus Protest seinen Hut. Immer mehr Künstler schlossen sich einem Boykottaufruf an. Einer der bekanntesten von ihnen, der Sänger Muniek Staszczyk. Der erklärte in seinem Kanal im Internet: Ich drücke meine Solidarität mit Kazik aus. Ich protestiere gegen Praktiken, die mich an die schlimmsten Zeiten des Kommunismus erinnern. Deswegen bitte ich auch darum, dass meine Stücke nicht mehr im Programm des polnischen Radios laufen, bis auf Widerruf. Das Lied von Kazik, wie sich Kazimierz Staszewski nennt, kritisiert ein Ereignis vom 10. April. Jarosław Kaczyński besuchte das Grab seines Zwillingsbruders an dessen Todestag. Allen anderen Polen jedoch war es in jenen Wochen untersagt, die Friedhöfe zu besuchen, wegen Corona. Daher der ironische Titel des Lieds, gerichtet an Kaczyński: Dein Schmerz ist besser als meiner. Kommentatoren halten das Stück für musikalisch nicht unbedingt gelungen. Der Text sei es aber sehr wohl, sagt der Kulturwissenschaftler Marcin Napiórkowski. Regierungskritische Medien haben das Lied als drastischen Protestsong bejubelt. Und es gibt ja auch einige Musiker, die sich als Anti-Kaczyński-Künstler profilieren wollen. Aber dieses Etikett wird Kazik nicht gerecht. Seine Lieder waren immer politisch, wie auch dieses, aber eben nicht platt, sondern tieferschürfend. Der Vorfall beschäftigte auch die Regierung. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki stellte sich hinter den Vorsitzenden seiner Partei PiS, Jarosław Kaczyński. Es sei dessen Pflicht gewesen, an jenem Tag den Friedhof zu besuchen. Morawiecki wies darauf hin, dass dessen Zwillingsbruder bei der Katastrophe von Smolensk ums Leben kam, also als Staatspräsident bei einem Flugzeugabsturz. Anders sieht den Vorfall Kulturminister Piotr Gliński, ebenfalls PiS. In einem freien Land habe ein Künstler das Recht zu seiner eigenen Interpretation der Ereignisse, schrieb er auf Twitter. Der Skandal rund um das öffentliche Radio wird wohl auch eine Rolle im Wahlkampf vor der Präsidentenwahl in wenigen Wochen spielen. Der Kandidat der rechtsliberalen Oppositionspartei PO schimpfte auf Twitter über Zensur wie in kommunistischen Zeiten. Rafał Trzaskowski will die öffentlichen Medien ohnehin zum Wahlkampfthema machen. Bei seiner ersten Pressekonferenz als Kandidat sagte er: Wir werden das öffentliche Fernsehen durch ein neues ersetzen, ohne Informationskanal, ohne Nachrichten, ohne politische Redaktion. Also ohne all das, was unser öffentliches Leben heute so vergiftet. Denn leider hat die Regierungspartei PiS die öffentlichen Medien komplett diskreditiert. Eine Forderung, die auch in der Opposition umstritten ist. Die öffentlichen Medien sollten nicht beschnitten, sondern schlicht unabhängig werden, meinen auch viele aus Tschaikowskis Lager. Zumal Manipulation ja auch bei der Musikauswahl möglich sei, wie das Beispiel des Radiosenders Troika zeigt. Nachdem das ganze Land tagelang über den Vorfall diskutiert hat, stellte die Direktion des Senders heute alles als Missverständnis dar. Es habe wohl eine Computerpanne gegeben, hieß es. Inzwischen ist die Hitparade wieder online. Das Stück von Kazimierz Staszewski belegt nun Platz 4 und die Hörer können wieder für das Lied abstimmen.
Florian Kellermann über einen zwischenzeitlich verschwundenen regierungskritischen Song in Polen. Die Corona-Pandemie, die hat in den letzten Wochen und Monaten ja eine Menge verändert. Und zwar auch bei vielen Medienmacherinnen und Medienmachern. Das geht auch Steffen Halaschka so, dem Moderator der RTL-Sendung SternTV.
In meinem Arbeitsalltag hat sich in den vergangenen Wochen eigentlich so gut wie alles verändert. Ich habe die Redaktionsräume, mein Büro, den Konferenzraum seit Wochen nicht mehr betreten. Das heißt, viel Videokonferenzen, viele Telefonate, Filmabnahmen über Server und das alles ist ein bisschen mühsamer geworden und auch ein bisschen einsamer geworden. Auf der anderen Seite lernen wir gehörig dazu in Sachen Digitalisierung, dezentrales Arbeiten und Homeoffice. Aber auch die Mittwochabende im Studio, die haben sich enorm verändert. Wir haben das Studiopublikum verbannen müssen, aus gutem Grunde. Das Arbeiten ist vielleicht ein wenig, ja, lustärmer geworden, dafür aber auch konzentrierter. Und uns sind ganz bemerkenswerte auch Schwerpunktsendungen zum Coronavirus gelungen in den vergangenen Wochen, auf die ich sehr stolz bin, gerade weil wir unter den erschwerten, veränderten Bedingungen wirklich tolle Geschichten von Menschen erzählen konnten. Auch deshalb, weil wir das Vertrauen vieler Menschen genießen, die uns die Bilder, die wir selber nicht mehr drehen konnten und durften, zum Beispiel bei Corona-Patienten zu Hause in der Quarantäne, weil die uns diese Bilder zugeliefert haben, gedreht auf dem eigenen Smartphone. Auch das sind für uns tatsächlich ganz neue Erfahrungen, sehr flexibel filmisch arbeiten zu müssen und zu können.
Die Corona-Zwischenbilanz von Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka. Mehr zu dem, was sich verändert hat durch Corona, zum Beispiel für so Medienmenschen wie Elke Heidenreich, Hajo Schumacher oder Bettina Böttinger, finden Sie online bei uns bei deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ronny von Wangenheim von der Münsterland-Zeitung in Ahaus. Morgen geht es bei uns um die Schließung des Corona-Behandlungszentrums der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in Lechten. Vor knapp 2 Monaten wurde es im Dorf Münsterland eingerichtet. Das ist eigentlich eine Event-Location mit Diskotheken und Kneipen. In der Festscheune werden eigentlich sonst Partys gefeiert und jetzt wurden dort Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus behandelt. Hintergrund war es, die Hausarztpraxen zu entlasten und zu schützen. Vor allem am Anfang war der Andrang auch wirklich sehr groß. Inzwischen gehen die Zahlen aber zurück. Und deshalb wird ab 29. Mai hier niemand mehr behandelt.
Ja, und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Büchermarkt, dann unter anderem mit dem Buch Leben mit Exil, über Migration sprechen. Ein Buch der russisch-amerikanischen Schriftstellerin und LGBT-Aktivistin Mascha Gessen. Spannendes Thema. Mein Name ist Miriam Kitt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.